Willkommen in der telefonischen Anlaufstelle des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Gerade rufen Sie.
Kein Weinen, kein Schreien hilft. Und wie gehst du mit den Gefühlen um?
Nein.
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 Es war Filmen unter der Dusche. Es war am Hintern streicheln beim Schlafen.
Er war gerade 13 Jahre. Was noch ein Kind mit weichem Haar, ein Mann zum Lieben.
Und dann geht's über in eine sexuelle Interaktion. Die geht dann vielleicht langsam mal los und den Pulli fassen oder dann auch mal in die Hose greifen.
Man könnte da ja auch Angst haben, der könnte dich dann noch mehr ärgern.
Ich kann das nicht beantworten. Was heißt sauer? Sauer, sicherlich bin ich sauer. Wütend, entsetzt, enttäuscht, ja. Ich meine, da kommt ein Junge, ja, ins Internat. Ja, und sicherlich wurde ich da ausgenutzt, schamlos für seine perversen Zwecke, ja. Das Traurige, was ich merke, ich kann diese Wut, ich kann diese Enttäuschung, ja. Ich kann die noch gar nicht äußern. Ja, also daran sieht man wahrscheinlich den Schmerz, wie tief er noch sitzt. Ja, also ich glaube, das braucht noch jahrelang therapeutische und psychologische Unterstützung, dass man der Damm bricht. Ja, also wenn ich das rauslassen könnte, kann ich nicht, weil ich habe das so gut in mir vergraben, dass ich kann da nicht hinschauen. Ja, und das allein zeigt den Schmerz und es zeigt meine Wut. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ja.
Fast 20 Jahre ist es her, dass Christian von einem Erzieher im Internat missbraucht wurde. Die Demütigung sitzt heute noch tief. Die Machtlosigkeit, die Hilflosigkeit, die Verletzung des Körpers, des Selbstwertgefühls.
Es war Filmen unter der Dusche, es war am Hintern streicheln beim Schlafen. Man soll sich doch auf seinen Schoß setzen. Ja, das sind alles so Dinge gewesen, die nicht hätte sein dürfen. Wenn heute noch ein Mann mich als Kumpel jetzt am Bein ja nur so klopft oder was, geht gar nicht. Ja. Oder ich weiß Situationen, wo ich im Internat noch war, dass wenn der Schwimmlehrer so zum Ansporn auf den Hintern geklopft hat, habe ich natürlich im Wasser, wo ich dann eingetaucht bin, habe ich erstmal geschrien. Ja. Also ich habe das noch bildlich vor Augen. Gut, es war mein Schwimmlehrer und er wollte mich anspornen, aber das war das Resultat von diesem Erzieher. Geht gar nicht.
Christian ist 9, als er mit seiner 2 Jahre jüngeren Schwester in ein Internat in Mittelfranken kommt. Damit seine Mutter trotz eines Alkoholproblems weiter selbstständig arbeiten kann, bringt sie ihre beiden Kinder im Internat unter. Doch schon bald will Christian zurück nach Hause, um den Erniedrigungen des Erziehers zu entgehen. Aber seine Mutter bleibt unerbittlich.
Kein Weinen, kein Schreien hilft. Und wie gehst du mit den Gefühlen um? Und ja, dann habe ich die Gefühle halt weggemacht, ja, und so bin ich da reingerutscht. Ich habe am Telefon immer geweint. Ja. Ich habe gesagt, Mama, hol mich hier raus. Ja. Ich möchte nicht. Da war schon dieses Filmen unter der Dusche, ja, und immer intim berührt. Und sicher muss ich verdrängen, wenn meine Mama sagt, pass auf deine Schwester auf. Es wurde nicht gefragt, wie es mir geht. Ja. Und ich habe dann so viel Verantwortung übernommen, zu sagen, okay, ich lasse es über mich ergehen. Und zum Abschalten benutze ich halt gewisse Suchtmittel und mache mich weg halt.
Am Anfang betrinkt sich Christian einmal oder zweimal in der Woche, dann immer häufiger und immer mehr. Damit beginnt für ihn der Weg in die Sucht, der sexuell missbrauchte Jungen eher ausgeliefert sind als andere.
Also ich bin polydox. Ich habe Drogen konsumiert, Alkohol, Medikamente. Mit Alkohol habe ich relativ früh angefangen, da war ich 12 Jahre, das war nach dem sexuellen Missbrauch. Und mit 15 habe ich dann schon mit Drogen und ja, 16 Medikamente angefangen, ja. Ich habe nach diesem sexuellen Missbrauch mit 12 Jahren ja meine erste Flasche Bacardi getrunken. Ja, es war gewaltig, sicherlich, ja. Aber der Kontakt war schon viel früher da. Dadurch, dass ich in der Suchtfamilie aufgewachsen bin, meine Mutter und Vater alkoholabhängig sind, habe ich ja schon den ersten Kontakt. Und das ist ja schon der Missbrauch, wenn die Mama jetzt den Eierlikör hinstellt, ja, und sagt, hier, dann kannst du ausschlecken, ja. Also das ist ja schon der erste Kontakt. Und ich habe es natürlich auch vorgelebt gekriegt von meiner Mutter. Ja, also wenn die natürlich dann sagt schon so Sprüche wie, wer arbeiten kann, kann auch trinken. Ja, oder ich trinke ja nur ein halbes Glas Wein. Wenn du das als Kind schon hörst, ja, das ist ja dein Vorbild. Also schaust du es dir ab.
Mit knapp 15 kommt Christian aus dem Internat zurück nach Hause, weil die Eltern die Kosten nicht mehr bezahlen können. Er rebelliert, lässt sich nichts sagen, konsumiert immer mehr Drogen und fliegt zu Hause raus. So kommt er in eine betreute Jugendeinrichtung, wo er sich einem Betreuer anvertraut. Der rät ihm, sich an seine Mutter zu wenden.
Also ich wusste, da kommt nichts an, das wusste ich von vornherein, ja. Und ich habe ihr das gesagt und sie sagt dann nur zu meinem Betreuer, Kinder in dem Alter lügen ja. Ja, und ich wollte es nicht wahrnehmen. Ich bin dann auch relativ stumm aus dem Wohnzimmer raus mit meinem Betreuer. Und mein Betreuer hat mich draußen noch angeschrien, warum ich da nicht reagiert hätte, ja, was das soll, dieser Vorwurf, ja, dass sie mich da als Lügner hinstellt. Und ich so, ich habe nichts anderes erwartet. Ja, also ich war relativ machtlos. Heute kann ich sicherlich verstehen, warum sie so reagiert hat, weil sie sich die Schuld geben würde dafür, dass es passiert ist, was sie natürlich nicht hat. Ja.
Statistiken belegen, dass Kinder und Jugendliche 7 bis 8 Mal jemandem von einem sexuellen Übergriff erzählen müssen, bis sie tatsächlich gehört und ernst genommen werden. Weil sie keine Aufmerksamkeit bekommen oder weil der Täter im Familien- und Bekanntenkreis von den Erwachsenen geschützt wird. Es kann nichts sein, was nicht sein darf.
Man hat ja Schätzungen, ne, dass so jeder 20. Fall angezeigt wird. Denn wer sind denn die Täter? Schon allein das Hellfeld zeigt, dass die Täter zu über 50% aus dem sozialen Nahraum kommen. Sprich eigene Familie, direkte Bezugspersonen, die teilweise ja auch eine gewisse Position haben, wie Lehrer oder im Sportbereich, die auch regelmäßig sehen oder eben in der Nachbarschaft. Und das Schlimme ist halt bei dem sexuellen Missbrauch, dass am Anfang die Kinder ja eine Loyalität haben zu der Person. Dann geht es dann, das sind so bestimmte Phasen. Man sagt am Anfang so die Testphase, wo einfach erstmal abgecheckt wird vom Täter, ist es ein gutes Opfer. Und dann geht's über in eine sexuelle Interaktion, die geht dann vielleicht langsam mal los, unter den Pulli fassen oder dann auch mal in die Hose greifen. Zum ersten Mal wird die Zunge dann in den Mund geschoben. Das ist dem Kind unangenehm. Aber das kann das nicht einordnen, dass es jetzt ein sexuelles Bedürfnis ist von dem Erwachsenen, was er zu befriedigen hat. Und meistens geht es ja auch darum, dass der Erwachsene Macht ausübt. Wir haben sehr viele Machttäter, die das als Lustgewinn empfinden, wenn sie Macht ausüben können.
Annegret Steiger ist Sozialpädagogin und als Kriminaloberkommissarin beim Polizeipräsidium Mittelfranken unter anderem Ansprechpartnerin für sexuellen Missbrauch und Misshandlung von Kindern. Vor ihr liegen die Statistiken, wonach im vergangenen Jahr 227 Fälle in Mittelfranken angezeigt wurden. Wenn jedoch laut Schätzungen nur jeder 20. Fall zur Anzeige kommt, dann wären es tatsächlich jährlich 4.500 Missbrauchsfälle allein in einem Regierungsbezirk. Und erschreckend, in fast der Hälfte aller Fälle dauert der Missbrauch 2 bis 4 Jahre, manchmal noch länger. Denn vor allem die Taten im Verwandtschafts- und Bekanntenkreis bleiben lange Zeit unentdeckt, wenn der Täter der Bruder ist oder der Onkel oder der Nachbar. Aber auch Frauen sind Täterinnen, die Jungen emotional und körperlich missbrauchen. Tanten, Bekannte, die eigene Mutter ebenso wie Erzieherinnen. Auch wenn das für die Öffentlichkeit unvorstellbar ist. Schließlich gelten im gängigen Rollenbild die Männer generell als Täter und Frauen als Opfer.
Es wird auch ganz anders angesehen in unserer Gesellschaft. Da brauchen Sie nur 2 Zeitungsartikel nehmen. Ne? Im einen Zeitungsartikel steht, 39-jähriger Lehrer vergewaltigt 13-jähriges Mädchen. Und dann würde im anderen Zeitungsartikel stehen, 39-jährige Lehrerin ist von 13-jährigem Schüler schwanger. Und das eine wird belächelt und die eine Seite, ach wie schlimm. Und es kam ja erst kürzlich wieder der Vorleser. Wunderschöner Film mit Kate Winslet. Schaut mal schön, aber da geht's um einen sexuellen Missbrauch von Jungs. Man sieht dann auch, der dann heranwachsende junge Mann, der bricht dann den Kontakt ab zu ihr und er hat dann auch wirklich Schwierigkeiten, Beziehungen zu führen. Und man kann schon erkennen, auch im Ansatz, was das mit einem Menschen macht, wenn man eben da sexuell missbraucht wird und ausgebeutet und man diese Macht von einem Erwachsenen zu spüren bekommt und sich dagegen nicht wehren kann.
Er war gerade 13 Jahre, fast noch ein Kind mit weichem Haar, ein Mann zum Lieben. Der Sommer ging, dass ich ihn sah, die leeren Nächte schon so nah, die mir noch blieben.
Auch in Liedern wird das Verhältnis zwischen einer erwachsenen Frau und einem Jungen verharmlost. Doch es ist nicht harmlos. Die Machtlosigkeit hinterlässt tiefe Spuren bei den Betroffenen. Vor allem, wenn Jungen so erzogen wurden, dass ein Mann keine Schwäche zeigen darf. Auch Christian fragte sich oft, warum er es zugelassen hatte, dass sein Erzieher ihn immer wieder anfasste und bedrängte. Solche Schuldgefühle und Scham sind bei Jungen besonders groß.
Diese Schuldfrage ist sowieso immer da. Die ist bei allen Kindern da, weil letztendlich haben sie sich ja nicht gewehrt. Kinder können nicht erkennen, dass sie sich hätten wehren können. Und bei Jungs ist es auch so, wenn an ihrem Geschlechtsteil manipuliert wird. Vielleicht reagieren sie mit einer Erektion. Auch da wissen sie nicht, dass sie da nichts dafür können. Und der Täter wird immer sagen, ja, du hast doch auch eine Lust empfunden und es hat dir doch auch Spaß gemacht und es gefällt dir doch auch, wenn du zugibst. Und das ist auch ein großes Problem bei Jungs.
Da dürft ihr alle aufstehen, im Kreis stehen bleiben. Yeah. So, wir spielen jetzt den Nein-Kreis. Die erste Runde vom Nein-Kreis geht so ähnlich wie Flüsterpost, das kennt ihr, oder?
Ja.
Nur, dass wir das Wort halt schon kennen, weil wir ja Nein sagen üben. Also das erste Nein gebe ich im Kreis rum und es wird immer zum nächsten geflüstert, bis es wieder bei mir ankommt, ja?
Ja.
Nein sagen, stark sein, sich wehren. Das ist es, was Viertklässler im Workshop Achtung Grenze vom Nürnberger Kinderschutzbund lernen.
So, jetzt sagen wir das Nein noch ein bisschen lauter, okay? Bis es wieder bei mir ankommt. Nein.
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 Die Viertklässler stehen im Kreis und versuchen, das Nein auch durch Körperhaltung, Mimik und Gestik auszudrücken, damit es wirklich beim Gegenüber ankommt.
Wenn du aber glaubst, das Nein ist überhaupt nicht ernst gemeint und überzeugt dich nicht, dann sagst du wie bitte und ich muss es nochmal machen.
Soll ich es dann laut sagen? Also nein.
Wir machen es mal vor, okay? Ich sag Nein zu dir und du entscheidest, ob es ernst und überzeugend ist. Okay?
Oder es ist Spaß.
Wenn es nicht ernst gemeint ist, dann muss ich nochmal machen. Weil das Ziel ist, dass ich es ernst und überzeugend sage, okay? Gut? Nochmal?
Ja.
Okay. Nein.
Nein.
Nein?
Nein.
Nein! Jetzt darfst du bei der Sarah. Die Sarah entscheidet, okay? Sarah, die stelle ich fest hin. Schau die Sarah an.
Nein!
Ja.
Hat sie überzeugt, wie fandest du den Gesichtsausdruck von ihr? Versuch mal ganz ernst zu schauen.
Nein!
Okay, das war's.
Nein!
Nochmal?
Nein!
Nochmal?
Die beiden Sozialpädagogen, Lisa Moosburger und Frank Schuh vom Kinderschutzbund, bieten an Grundschulen jeweils einen Elternabend, eine Schulung für die Lehrer und zwei Workshop-Tage für die Schüler einer vierten Klasse an.
Also, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit unserem ersten großen Thema. Und wir werden jetzt über Gewalt sprechen. Dazu werden der Frank und ich euch was vorspielen. Das heißt, wir sind nicht mehr Frank und Lisa, sondern Schauspieler.
Du kommst nur her, wo willst du nur hin? Sprichst du nicht gern, oder? Aber es macht nichts. Es gefällt mir eigentlich ganz gut. Hattest du schon mal Sex? Hättest du Lust? Wir könnten auch gemeinsam was unternehmen. Wisst ihr auch schon was?
Mit gemischten Gefühlen beobachten die Viertklässler diese Spielszene, in der sich ein großer Junge an einer Bushaltestelle an ein Mädchen heranmacht und es belästigt. Irgendwie komisch, unangenehm, peinlich und beängstigend zugleich.
Sie hätte sagen können, dass er aufhören soll.
Man kann auf jeden Fall weggehen, man muss das nicht aushalten. Und man kann vor allem Nein sagen, hör auf sagen, lass mich sagen und eine klare Grenze setzen, ne? Wie ist denn das mit dem Nein sagen? Ist das immer einfach?
Das fällt auch nicht immer leicht, weil man könnte da ja auch Angst haben, der könnte dich dann noch mehr ärgern.
Der Nürnberger Kinderschutzbund bekommt so viele Anfragen von Schulen, dass dieses Programm Achtung Grenze bereits jetzt für das gesamte kommende Jahr ausgebucht ist. Prävention ist vor allem in der Politik ein großes Schlagwort. Doch bislang ist nicht klar, ob der Kinderschutzbund genug Geld für weitere Sozialpädagogenteams erhält. Dabei ist diese Arbeit so wichtig.
Es gab wohl auch Studien dazu, wo das gezeigt worden ist, dass genau solche Präventionsprojekte, die öfter kommen in eine Klasse und die eben diese drei Personengruppen informieren, dass die eben noch die größte Wirkung hat als so ein einmaliges Projekt.
In den Workshops erfahren die Sozialpädagogen auch so einiges über die Familienverhältnisse der Kinder. Manche berichten über Schläge von Eltern oder Streit mit Geschwistern. Dabei erzählen Mädchen meist mehr als Jungen.
Also wir bieten ja auch Sprechstunden an, nach dem Projekt, wo manchmal auch eben sexualisierte Gewaltthemen zur Sprache kommen. Bei mir war aber noch kein Junge, der da explizit davon erzählt hat. Viel öfters passiert, dass Jungen von Prügeln zu Hause erzählen.
Reden, sprechen, das Erlebte erzählen, das ist für Jungen und Männer oft nicht leicht. Sie haben Hemmungen, Hilfe zu suchen. Und wenn sie sich schließlich dazu durchringen, dann müssen sie unter Umständen lange oder sogar vergeblich suchen.
Ich habe mal hier in Nürnberg für einen Betroffenen im Versuch, einen Therapieplatz zu finden. Das war wirklich unmöglich. Also von 15, die ich angeschrieben habe, haben vielleicht 5 zurückgerufen. 2 hätten einen Platz frei gehabt und die haben beide abgesagt. Ich sag's mal sinngemäß, das ist mir zu heftig.
Diplompsychologe Leonhard Oesterle ist einer der wenigen Therapeuten für Männer als Opfer sexualisierter Gewalt. Er hat seine Praxis in Neumarkt in der Oberpfalz und leitet ehrenamtlich die Nürnberger Selbsthilfegruppe. Aus dieser Arbeit kennt er die Probleme der Jungen und Männer sehr gut.
Den Betroffenen fehlen oft die Worte, die Ausdrucksmöglichkeit für das, was ihnen widerfahren ist. Also sie haben ganz, ganz starke Selbstzweifel. Und nachdem sie Gewalterfahrungen gemacht haben, reagieren die Betroffenen sehr stark auf autoritäres Verhalten oder forderndes oder auch dominantes Verhalten von, gerade auch von männlichen Beratern. Das heißt, es ist für die oft so ein Spießrutenlauf, also sich beim Arzt oder beim Therapeuten zu outen. Das löst oft eben auch, gerade auch bei männlichen Beratern, Gefühle aus von Abwehr, von damit will ich nichts zu tun haben. Es erfordert wirklich viel Behutsamkeit und auch ein Wissen, was passiert in so einem Mann. Dass eben sich Männer sehr, sehr schämen für das, dass es da keine schnellen Lösungen gibt.
Viele Jungen verdrängen das Erlebte jahrelang. Erst als Erwachsene mit 30, 40 oder noch später vertrauen sie sich jemandem an. Oder auch nie. Nicht jeder braucht zwingend eine Therapie. Das hängt immer vom Einzelnen ab. So leiden manche Missbrauchsopfer unter Süchten oder Depressionen, andere nicht.
Die Symptome sind einfach wie bei sexualisierter Gewalt sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Schlafstörungen, also Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, die ganzen Symptome aus der posttraumatischen Belastungsreaktion, Schweißausbrüche, Flashbacks, Intrusionen, also so, wo Erinnerungen auftauchen an diese Gewalterfahrungen. Oder was eben bei Männern auch ganz typisch ist, die haben erst für eine Zeit lang oft keine Erinnerung an diese traumatisierenden Erlebnisse. Einfach weil ihnen auch die Begrifflichkeit dafür fehlen, weil ja diese sexualisierte Gewalt auch ein Tabuthema ist, ist es auch in den eigenen Köpfen nicht drin. Die fühlen sich dann halt einfach minderwertig, also ganz starke Selbstzweifel, Tendenzen sich selber zu schaden, bis hin zu psychotischen Symptomen.
Damit ein Mensch das alles bewältigen kann, braucht er fachliche Unterstützung. Doch es fehlt an wissenschaftlicher Forschung auf diesem Gebiet, an entsprechenden Aus- und Fortbildungen für Therapeuten, ebenso an Beratungsstellen, Einrichtungen und einer öffentlichen Wahrnehmung von Missbrauch an Jungen und Männern.
Man kann das nennen das doppelte Schweigen der Männer. Zum einen ist sexualisierte Gewalt an Männern noch ein großes gesellschaftliches Tabuthema. Und dass Männer nicht nur Täter, sondern auch Opfer von sexualisierter Gewalt sein können, das ist noch nicht wirklich im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Und dadurch natürlich auch nicht im Bewusstsein von Fachleuten, professionellen Beratern, Therapeuten und Therapeutinnen. Für ein männliches Opfer oder gerade für ein erwachsenes männliches Opfer von sexualisierter Gewalt gibt es im Moment einfach ganz, ganz wenig Hilfsangebote. Es gibt mehr für Täter. Zum Beispiel die Fachambulanz hier in Nürnberg oder auch in Regensburg, die haben ein Projekt. Aber für männliche Opfer von sexualisierter Gewalt gibt es also hier im süddeutschen Raum kaum Beratungs- oder Therapieangebote.
Daher begleitet Diplompsychologe Leonhard Oesterle ehrenamtlich die Selbsthilfegruppe männlicher Missbrauchsopfer in Nürnberg, wo sich Betroffene einmal im Monat austauschen.
Leonhard Oesterle, herzlich willkommen.
Eine solche Gruppe sollte möglichst von einem Psychologen wie Oesterle unterstützt werden, denn
es ist so, dass eben durch manche Erzählungen von Betroffenen bei anderen Betroffenen auch wieder Erlebnisse getriggert werden. Und das löst dann doch oft starke Gefühle aus. Und einfach auch, um die Einzelnen zu schützen, finde ich es einfach wesentlich, das ein bisschen zu steuern. Einfach auch mit einem guten Gefühl rausgeht und nicht mit einer erneuten Traumatisierung oder einfach mit diesem ganzen Gefühlschaos dann auch da wieder rausgeht.
Vor allem solche Gespräche mit anderen Betroffenen waren es, die Christian besonders geholfen haben. Mit 18 macht er einen Drogenentzug und eine erste Therapie, in der er jedoch nicht über den sexuellen Missbrauch spricht. Das gelingt ihm erst Jahre später.
Man muss erstmal Menschen finden, wo es gewisse Sachen gibt, die denen auch widerfahren sind. Ja? Wenn man merkt, dass man dann in Anführungsstrichen so Verbündete hat, dass man nicht allein in diesem Schlamassel steckt, ja, in dieser Opferrolle, ja. Somit kann man sich stark machen, um diesen Schritt zu gehen, ja, um sich Hilfe zu holen. Sicherlich sind Psychologen und Therapeuten wichtig. Aber das Austauschen von Klient zu Klient ist noch ein Stück weit wertvoller, ja, weil die von ihrer eigenen Erfahrung reden. Und davon kann man am meisten profitieren, einfach. Da kann ich mit jemandem so gut drüber reden, dass ich ihn am Schluss in den Arm nehmen kann und kann sagen, hey, wir schaffen das zusammen, ja. Das hat mich stark gemacht, um an mich wieder zu glauben. Also das, was über Jahre kaputt gemacht wurde. Gleichgesinnte zu finden, zu sagen, okay, wir ziehen an einem Strang.
Willkommen in der telefonischen Anlaufstelle des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Gerade rufen Sie außerhalb unserer Gesprächszeiten an. Sie erreichen uns immer montags von 8 bis 14 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.beauftragter-missbrauch.de. Vielen Dank.
Neben diesem bundesweiten Notruf gibt es auch regional Telefonnummern bei Jugendämtern, Kinderschutzbund und anderen Organisationen. Hier rufen überwiegend betroffene Erwachsene an, sowohl Frauen als auch Männer. Sie erhalten dann möglichst Adressen von Beratungsstellen in der Nähe ihres Wohnortes. Aber auch der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig, weiß, dass es selbst in den Großstädten kaum Angebote gibt und erst recht nicht auf dem Land.
Wir müssen die Länder und die Kommunen, die für die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Beratungsstellen verantwortlich sind, in die Pflicht nehmen. Der Runde Tisch hat vor einem Jahr wichtige Empfehlungen in dem Bereich ausgesprochen und bis heute sind leider diese Empfehlungen, nämlich Verstärkung des Fachberatungsangebots für Betroffene sexualisierter Gewalt, noch nicht umgesetzt worden. Da ist wirklich ein Defizit zu beklagen und es ist auch wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen, also die Professionellen, sich mit den spezifischen Problemen, die beispielsweise Jungen haben, die sexuellen Missbrauch erlitten haben, auskennen, dass sie auf die Symptome richtig reagieren können.
Das Nürnberger Jugendamt verweist bei sexuellem Missbrauch von jungen und männlichen Jugendlichen an die Jugendberatungsstelle Paroli vom Verein Schlupfwinkel. Neben Kips in München ist Paroli die einzige Anlaufstelle dieser Art in Bayern.
Zunächst ist es einfach mal die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, um über das Erlebnis zu sprechen, dieses extreme Geschehene ein Stück weit richtig einzuordnen. Das Persönliche, das Vertrauensstiftende bringt die jungen Menschen oft dazu, relativ schnell zu sagen, boah, es ist jetzt was passiert. Ich bin froh, dass ich es hier mal auf den Tisch gebracht habe. Ich bin sehr, sehr froh, das Gefühl vermittelt bekommen zu haben, dass ich nicht alleine bin. Mit den ganzen Gefühlen, die einhergehen, Wut, Trauer, die Angst vor Homosexualität, dass das ein Stück weit in unserer Gesellschaft gibt, dass ich nicht alleine bin, das ist eine große Hilfe. Niemand kann es ausreden, aber es muss seinen Platz finden im Leben, sodass die Menschen einfach damit zurechtkommen. Und da ist neben dieser ersten Beratung, neben dieser Offenheit dann vielfach die Therapie zwingend notwendig.
Diplom-Sozialpädagoge Stefan Bauer berät die Jugendlichen und plant mit ihnen die nächsten Schritte wie Therapieplatz oder Anzeige einer Straftat. Ungefähr 100 solcher Gespräche finden jährlich in der Beratungsstelle statt, die ausschließlich jungen Männern bis 21 Jahre offen steht. Doch viele Betroffene schaffen es nicht, in ihrer Jugend über den sexuellen Missbrauch zu sprechen, sondern suchen erst später Hilfe.
Da sind wir an einem Punkt, der echtes Problem darstellt. Es gibt letztlich diese Beratungsstelle in der Form nicht. Und auch da wimmeln wir jetzt niemanden am Telefon ab, aber es ist einfach und bleibt eine Jugendberatungsstelle. Und von dem her muss man auch Menschen vertrösten. Ist so.
Eine weitere Hürde ist der erste Schritt, die Kontaktaufnahme über das Telefon, der erste Gang in die Beratungsstelle.
Die Menschen, die diesen Vertrauensverlust erlebt haben, dann irgendwo anzurufen mit diesem schweren Thema, mit diesem Rucksack, ist manchmal ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist uns durchaus bewusst, dass nur ein Bruchteil von den Jungs und jungen Männern, die wirklich unterstützen bräuchten, auch tatsächlich bei uns aufschlagen. Und wir versuchen deshalb auch eben andere Wege zu gehen, über Öffentlichkeitsarbeit, über die Sensibilisierung in den Schulen, in den Einrichtungen, um hier diesen Zugang zu erleichtern.
Vergessen habe ich ihn nicht und was für Erinnerungen. Es ist schwierig. Ich keine guten. Ja, einfach keine guten. Ich war sehr jung, ich war 9 Jahre. Und es war ja so, dass ich war ja nicht der Einzige. Also wir waren ein Dreierzimmer und da waren 2 andere Jungs. Ich weiß nicht, ob noch mehr, ja, aber sicherlich waren wir nicht die Einzigsten oder ich, ja, der Einzige. Aber es waren halt immer schon gezielt diese väterlichen, in Anführungsstrichen jetzt väterlichen Gefühle, die er scheint rüberzubringen, so, ja, aber doch zu seinem Vorteil ausnutzt. Aus der Situation heraus, weil er wusste, wie mein Familienverhältnis zu meinem Vater ist und mit meiner Mutter, ja.
Fast 20 Jahre liegt dieser Missbrauch nun zurück und Christian spielt nach wie vor mit dem Gedanken, den Täter anzuzeigen. Die Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch hängt unter anderem von der Schwere der Tat und dem Alter des Opfers ab und liegt zwischen 5 Jahren und 20 Jahren. Viel Zeit bleibt nicht mehr.
Mein Wunsch ist es, diesen Mann anzuzeigen. Wenn er ins Gefängnis geht, ist es eine gerechte Strafe. Aber darum geht es mir nicht. Das ist nicht das Ziel, was ich verfolge. Also sicherlich soll der Mann bestraft werden, das entscheidet der Richter. Aber ich bin der Meinung, dass ich damit erst richtig abschließen kann, wenn ich diesen Mann zeige, ja, dass er es mit mir nicht machen kann. Oder das, was er gemacht hat, dass er früher oder später zur Rechenschaft gezogen wird. Da kommt ein großes Stück Selbstwertgefühl zurück, was mir damals in der Kindheit genommen wurde. Ja, ihn einfach nur anzuschauen und zu sagen, okay, hier bin ich, ja, ich bin stark, ja, ich habe es geschafft. Und heute zeige ich dir, dass du es mit mir nicht machen kannst. Also dieser Weg ist nicht leicht. Seinem Peiniger in die Augen zu schauen, ja, also da kommen Gefühle hoch, die sind ganz schön gewaltig. Und es braucht noch viel Arbeit. Also es geht von heute auf morgen, geht es nicht. Aber ich bin mir sicher, der Tag wird kommen, irgendwann wird er kommen, ja.
Wenn Christian soweit ist, kann er sich Hilfen holen. Zum Beispiel steht Betroffenen ein kostenloser Opferanwalt zur Verfügung und sie können besonderen Schutz vor dem Täter beantragen. Und es kann sehr hilfreich sein, in einer solchen Zeit eine psychologische oder psychotherapeutische Begleitung anzunehmen. Doch Christian fühlt sich für den Gang zur Polizei und zum Gericht innerlich noch nicht gewappnet. Er glaubt erst nochmal tief in die Vergangenheit eintauchen zu müssen, um den Zugang zu seinen Gefühlen wiederzufinden.
Dennoch ist mein größter Wunsch, dass ich das rauslassen kann. Ja, weil das alles, was da zusammenkommt, also diese ganze Suchtkarriere, dieser sexuelle Missbrauch und die Erziehung meiner Mutter, da ist noch so viel vergraben. Also ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr zu erreichen. Und das möchte ich schaffen. Also wie gesagt, ich möchte, dass dieser Damm bricht. Ja, ich möchte mal, Leute erzählen mir, die schon ähnliche Situationen gehabt haben mit solchen Themen, ja, dass sie da richtig zusammengebrochen sind, ja, sich wie ein Embryo-Stellung, ja, gezwängt haben und richtig losgeschrien haben. Und das würde ich gern mal erleben. Ja, weil das scheint wohl so, dass es ein Befreiungsschlag sein wird. Das will ich erreichen, ja. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich froh. Aber Schritt für Schritt. Und ich möchte den Weg weiter so gehen, weil ich es mir selber wert bin.